Ja, ich wünsche euch auch einen schönen guten Morgen und bevor ich mit der Predigt beginne, spreche ich auch noch ein Gebet. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir hier heute ja auch zum Gottesdienst zusammenkommen können. Gerade in den aktuellen Zeiten ist das ja wirklich alles andere selbstverständlich. Wenn wir in die weite Welt gucken, ist das auch für viele andere Menschen schon seit ja vielen Jahren so, dass sie das nicht tun dürfen, Herr, dass sie nicht zum Gottesdienst zusammenkommen können. Jetzt haben wir auch mal so einen Eindruck gewinnen können, Herr, dass das wirklich ein hohes Gut ist, wenn wir uns regelmäßig hier treffen können, sehen können, Herr. Gerade diese Pandemielage, ja, schärft uns da nochmal den Blick, Herr. Und ich möchte auch da gleichzeitig um deine Bewahrung bitten, Herr. Ich möchte beten, Herr, dass du dein Wort heute wieder gebrauchst, um zu uns zu reden, Herr. Es geht nicht darum, dass ich hier stehe und irgendwas sage, sondern es geht darum, was du ja uns sagen möchtest, was du an uns verändern möchtest. Es geht darum, dass dein Geist in uns wirkt, Herr. Und darum bitte ich das, dass du die Türen aufmachst dafür heute. Ja, und all das wegnimmst, Herr, was uns heute daran hindern möchte, auf dich und dein Reden zu hören. Ja, und ich bete, gebrauche du jetzt diese Predigt, diesen ganzen Gottesdienst, damit du verherrlicht wirst, damit dein Wort in unsere Herzen trifft. Darum bete ich um deinen Segen und dass du mir dafür die richtigen Worte auch irgendwo schenkst. Amen. Ich möchte euch zu Beginn eine meiner Lieblingsgeschichten aus dem Fußball erzählen. Und zwar geht es um keinen geringeren Fußballtrainer als Jürgen Klopp. Inzwischen einer der besten und erfolgreichsten Trainer weltweit. Und ich bin der Überzeugung, dass sein Erfolg auch irgendwo mit seinem sehr starken Charakter zusammenhängt. Es ist ja auch so, dass die Fußballspieler auf dem Platz auch irgendwo für ihren Trainer spielen. Und wenn sie von diesem komplett überzeugt sind und da eine starke Verbindung ist zwischen Spieler und Trainer, dann geben die Spieler auf ihrem Platz wirklich alles, dann geben sie ihr Bestes. Und eine dieser Geschichten, die zeigt, warum ich der Meinung bin, dass Jürgen Klopp einen wirklich starken Charakter hat, ist die folgende. Wir schreiben den 10. Februar 2007 und ich erinnere mich daran, als wenn es gestern passiert wäre. Es kommt häufiger vor beim Fußball. Mainz 05 spielt gegen Energie Cottbus. Das waren noch Zeiten. Ein richtiger Kracher im Abstiegskampf. Bei Mainz spielte damals ein Stürmer namens Mohamed Zidane. Und um diesen Spieler und um Jürgen Klopp dreht sich diese Geschichte. Denn das Spiel, das ist ein sehr wichtiges damals für beide Mannschaften gewesen. Mainz fing gut an, ist 1-0 in Führung gegangen. Aber dieser Stürmer, dieser Mohamed Zidane, der war überhaupt nicht im Spiel. Es hat gar nichts bei ihm funktioniert. Und dann ist es so gewesen, dann ist so 20 Minuten rum, dann hat er an der Mittelfeld blöden Ballverlust gehabt. Gegenschlag, zack, 1-1. Und das war so der Tiefpunkt in diesem Spiel für ihn. Und dann ist es so gewesen, dass sein Trainer Jürgen Klopp ihn zu sich gerufen hat an die Seitenlinie. Und jetzt erwartet man, ja, jetzt ruft er ihn zu sich, jetzt sagt er ihm, er soll sich ein bisschen konzentrieren und so weiter. Nein, was macht Jürgen Klopp? Er ruft ihn zu sich und nimmt ihn einfach nur in den Arm. Verharrt da ein paar Sekunden und umarmt ihn und schickt ihn wieder aufs Feld. Keine Ansprache, keine Auswechslung, kein was denn mit dir los heute. Er umarmt ihn, schickt ihn wieder zurück. Und das erinnere ich mich noch wie heute dran, dass er das gemacht hat. Und was ich auch so faszinierend fand, was für eine Auswirkung das auf diesen Spieler hatte. Danach ging der aufs Feld, beflügelt von dieser Situation. Nächste Szene, zack, 2-1. Torschütze, Mohamed Zidane. So eine richtige Hollywood-Geschichte. Und im weiteren Verlauf, ich war damals natürlich schön am Mitfiebern, damals 14 Jahre alt, ganz wichtiges Spiel. Und im weiteren Verlauf hat sich das noch weiter gesteigert. Tatsächlich hat Mohamed Zidane noch 2 weitere Tore geschossen. Spiel ging 4-1 aus und wichtiger Sieg. Yes, yes. Und leider hat es damals nicht gereicht, um die Klasse zu halten, aber naja, das ist was anderes. Was ich aber an dieser Geschichte so faszinierend finde, ist eben dieser Umgang vom Trainer Jürgen Klopp mit seinem Stürmer, mit seinem Spieler. Ich finde das sehr, sehr beeindruckend. Das hat mich damals am Fernseher auch echt gepackt, als ich das gesehen habe. Und ich finde, da hat er echt Charakter gezeigt. Und genau darum soll es heute auch gehen. Um starken Charakter. Und dafür, um das etwas näher anzuschauen, möchte ich euch heute mit in eine Geschichte hineinnehmen, wo eine Person mit ihrer Charakterstärke Geschichte geschrieben hat. Es geht um keinen geringeren als König David. Und bevor ich jetzt gleich den Predigttext aus 2. Samuel lese, möchte ich noch kurz ein paar Sätze sagen zu der geschichtlichen Einordnung dieses Bibeltextes. Zweite Buch Samuel, wir befinden uns ganz am Anfang in Kapitel 1. Und da ist eine Zeit, wo das Königtum in Israel noch ganz frisch gewesen ist oder sehr neu gewesen ist. Also Saul ist der erste König gewesen und der war der, der vor David regiert hat. Er war lange Zeit König, 40 Jahre, und ist unmittelbar vor dem Predigttext gestorben. Und zum Ende von Sauls Lebzeiten ist es so gewesen, dass David vor Saul fliehen musste, über lange Zeit, weil dieser ihn umbringen wollte. Unter diesen Umständen musste er viele Momente in Lebensgefahr aushalten. Gott hatte ihn stets bewahrt, dennoch ist das für David eine sehr, sehr schwierige Zeit in seinem Leben gewesen. Und genau an dieser Stelle setzt dann der Predigttext ein aus 2. Samuel 1, Verse 1 bis 16. Hier steht jetzt 1. Samuel, das ist aber 2. Samuel. Und es geschah nach dem Tode Sauls, als David von der Schlacht gegen Amalek zurückgekommen war. Da blieb David 2 Tage in Ziklag. Und es geschah am 3. Tag, siehe, da kam ein Mann aus dem Heerlager von Saul her. Seine Kleider waren zerrissen und Erde war auf seinem Kopf. Und als er zu David kam, fiel er zur Erde und huldigte ihm. Und David sagte zu ihm, woher kommst du? Er sagte zu ihm, aus dem Heerlager Israels bin ich entkommen. David sagte zu ihm, wie steht die Sache? Berichte mir doch. Und er sagte, das Volk ist aus dem Kampf geflohen, auch sind viele von dem Volk gefallen und umgekommen, und auch Saul und sein Sohn Jonathan sind tot. Da sagte David zu dem jungen Mann, der ihm berichtete, wie hast du erfahren, dass Saul und sein Sohn Jonathan tot sind? Der junge Mann, der ihm berichtete, sagte, ich geriet zufällig auf das Gebirge Gilboa und siehe, Saul lehnte sich auf seinen Speer. Und siehe, die Wagen und die Reiter holten ihn ein. Da wandte er sich um, sah mich und rief mich. Und ich sagte, hier bin ich. Und er sagte zu mir, wer bist du? Ich sagte zu ihm, ich bin ein Amalekiter. Da sagte er zu mir, tritt doch her zu mir und gib mir den Todesstoß, denn ein Schwächeanfall hat mich ergriffen, doch mein Leben ist noch ganz in mir. Da trat ich zu ihm und gab ihm den Todesstoß, denn ich erkannte, dass er nach seinem Fall nicht am Leben bleiben würde. Und ich nahm das Diadem, das er auf seinem Kopf hatte, und die Spange, die an seinem Arm war, und brachte sie hierher zu meinem Herrn. Da fasste David seine Kleider und zerriss sie. Das taten auch all die Männer, die bei ihm waren. Und sie klagten und weinten und fasteten bis zum Abend um Saul und um seinen Sohn Jonathan und um das Volk des Herrn und das Haus Israel, weil sie durchs Schwert gefallen waren. Und David sagte zu dem jungen Mann, der ihm berichtete, woher bist du? Er sagte, ich bin der Sohn eines amalekitischen Fremdlings. Und David sagte zu ihm, wie? Hast du dich nicht gefürchtet, deine Hand auszustrecken, um den Gesalbten des Herrn umzubringen? Und David rief einen von den jungen Männern und sagte, tritt heran, stoß ihn nieder. Da erschlug er ihn. So starb er. Und David sagte zu ihm, dein Blut komme auf deinen Kopf, denn dein eigener Mund hat gegen dich ausgesagt, als du sprachst, ich habe den Gesalbten des Herrn getötet. Das ist eine etwas vielleicht verrückte Geschichte mit einem auf den ersten Blick womöglich überraschenden Ausgang. Oberflächlich kann man die Geschichte in zwei Sätzen erzählen. Da kommt ein Bote zu David, berichtet ihm, dass Saul und Jonathan gestorben sind, weil er aber behauptet, dass er Saul getötet hat, muss er wiederum sterben. Wenn man aber in diesen Text genauer einsteigt, dann wird deutlich, dass da eine ganze Menge mehr drinsteckt, und auf zwei konkrete Punkte davon möchte ich näher eingehen. Und der ersten habe ich überschrieben mit David, der Vergeber. Denn zu dem Zeitpunkt, als dieser Bote zu David kommt, da ist es so, dass David eine sehr schwere Zeit erlebt und viele Jahre eben, die schwer gewesen sind, hinter sich hatte. Er befindet sich seit vielen Jahren eben auf der Flucht vor König Saul, hatte ich ja eben schon gesagt. Und David, aber der hatte sich nichts zu Schulden kommen lassen gegenüber Saul, sondern er wurde unrechtmäßig verfolgt. Das nagt mitunter auch an ihm, denn ursprünglich hatte Gott ihm zugesagt, dass er König werden würde von Israel. Aber er war lange Zeit auf der Flucht, und mit Königtum war noch nicht so viel bei ihm an der Reihe. Und dann kommt plötzlich dieser Bote um die Ecke und berichtet ihm von dem Tod Sauls und auch Jonathans. Da ist es fast schon logisch, dass David in Vers 5 einmal genauer nachfragt, woher der Bote denn diese Informationen hat. Denn die Konsequenzen für ihn wären natürlich enorm, wenn das wirklich stimmen sollte. Wenn er jedoch auf eine Falschmeldung hereinfallen würde, dann wäre das für David sehr fatal. Saul hatte in seinem Leben schließlich auch kaum eine List ausgelassen, um David aufzuspüren und ihn zu fassen zu bekommen. Daher musste David sehr, sehr umsichtig handeln, sehr vorsichtig sein. Falls er sich in falscher Sicherheit wiegen würde und Saul doch noch am Leben wäre, dann könnte er ganz schnell in die Falle tappen und sein Leben dabei lassen. Daraufhin berichtet der Bote, wie Saul gestorben ist. Dass der Bericht an dieser Stelle nicht zu 100% der Wahrheit zu entsprechen scheint, spielt jetzt hier in dem ersten Punkt eine untergeordnete Rolle. Dass der Bote nun aber mit den königlichen Insignien ankommt, also dem Diadem und der Spange an dem Arm, und dass er damit vor David stand, das war Beweismittel genug. Das war eine hinreichende Begründung, dass die Botschaft stimmte, dass Saul den Tod gefunden hat. Und das ist ein Moment, da muss von David eine ganze Menge Spannung abgefallen sein. Sein Verfolger, der ihn seit Jahren umbringen möchte, ist tot. Auch sein Sohn Jonathan als möglicher Nachfolger auf dem Königsthron ist auch tot. Eigentlich so ein bisschen auch ein kleiner Grund für David zum Feiern, zumindest innerlich. Aber wie lautet seine Reaktion? Er zerreißt seine Kleider und trauert. Und das Ganze tut er nicht aus Pflichtbewusstsein und weil das so damals Brauch gewesen ist. Das ist damals so gewesen. Aber David tut das mit völliger Ernsthaftigkeit. Das wird spätestens in dem Klagelied deutlich, welches David im Anschluss an den Predigttext schreibt. Da möchte ich drei Verse einmal daraus vorlesen, die das deutlich machen. Da sagt David Folgendes. Saul und Jonathan, die Geliebten und Liebenswerten, in ihrem Leben und in ihrem Tod sind sie ungetrennt. Sie waren schneller als Adler, stärker als Löwen. Ihr Töchter Israels weint um Saul, der euch köstlich kleidete in Karmesin, der goldenen Schmuck an eure Kleider heftete. Wie sind die Helden gefallen, mitten im Kampf? Jonathan liegt durchbohrt auf deinen Höhen. Und das ist keine Ironie, die David hier verwendet, sondern das ist ernst gemeint. Weint um Saul. Wie sind die Helden gefallen, mitten im Kampf? David hat ernsthaft getrauert um Saul und um Jonathan. Und auch der Predigttext, der betont das in Vers 11, dass David getrauert hat, seine Kleider zerrissen hat und seine Männer ihm das dann nachgemacht haben. Seine Männer waren eher so typisch menschlich eingestellt. Sie haben ihn während der Flucht auch schon geraten, als Saul mal in der Hand Davids war. Jetzt ist die Zeit gekommen, er ist in deiner Hand, bring ihn um, dann kannst du König werden. Aber nein, David wusste, das ist nicht richtig. Es ist Gottes Sache, Könige einzusetzen, Könige abzusetzen. Er selber, er durfte den Gesalbten Gottes nicht anrühren. Die Männer hingegen von David, die waren eher so ein bisschen typisch menschlich eingestellt, aber bei David war es anders. David hingegen war traurig. Und da stellt sich mir die Frage, wie konnte David hier derart großartig reagieren? Ich glaube, jeder, der sich versucht, so ein Stück weit in David hineinzuversetzen, der Verfolger, der ja jahrelang ihn verfolgt, wenn man versucht, sich da irgendwie hineinzuversetzen, was uns sicherlich auch irgendwo schwerfällt, der würde irgendwo ihm nachsehen, wenn er sich zumindest insgeheim ehrlicherweise freuen würde, wenn er sich da, dass Saul gestorben ist. Aber genau das tut er nicht. Und ich glaube, dass ein entscheidender Schlüssel dafür ist, dass David derart reagieren konnte, seine Vergebungsbereitschaft gewesen ist. David, der Vergeber. Er war so nah dran am Herzen Gottes, dass er selbst die größten Schandtaten Sauls vergeben konnte. Saul hatte ihn immer und immer wieder verletzt. Er hatte keine Gelegenheit ausgelassen. Der wollte ihn umbringen. Aber David konnte ihn immer und immer wieder vergeben. Er hatte begriffen, vergeben ist keine Schwäche, sondern eine Stärke. Und diese Vergebung, die hatte David innerlich frei gemacht. Frei gemacht darüber von Rachegelüsten, von einem negativen Bild gegenüber Saul. Er konnte ihm mehr mit einer Art bedingungslosen Liebe begegnen. Die Vergebung, die hatte David frei gemacht. Und diese Charakterstärke von Davids, die ich sehr beeindruckend finde an dieser Stelle, die deutet auch ein klein wenig auf Jesus Christus hin, wo der Sohn Gottes am Kreuz sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Menschen, die gerade dafür gesorgt haben, dass er am Kreuz von Golgatha ist, betet Jesus zum Vater, dass er ihn vergeben soll. Das ist keine Schwäche, sondern das ist pure Stärke, pure Liebe. Und das Leben von David ist darauf ein Vorgriff für diese pure Liebe, die deutet da ein Stück weit drauf hin. Und an dieser Stelle, wo David uns so ein riesiges Vorbild ist im Vergeben, möchte ich dich fragen, wie sieht es bei dir in deinem Leben, denn bei dir mit dem Vergeben aus? Ich muss sagen, ehrlich, mir fällt Vergeben oft schwer. Vor allem, wenn ich irgendwo noch eine Sache mit einer Person nicht ausgesprochen habe, wo ein Konflikt irgendwie ungeklärt ist, dann fällt mir das sehr schwer, Menschen zu vergeben. Und ich kann nur immer und immer wieder dafür werben, dass, wenn es möglich ist, man solche Dinge ausspricht. Ich erlebe es oft so, dass das dann auch schnell erledigt ist. Aber wenn es nicht möglich sein sollte, aus welchen Gründen auch immer, sowas gibt es, dass man nicht mit jemandem darüber sich aussprechen kann, dann empfehle ich, jemand anderes aufzusuchen, eine vertrauenswürdige, eine verschwiegene Person, und das gemeinsam vor Gott zu bringen. Gott darum zu bitten, vergeben zu können und aktiv Vergebung auszusprechen. Und ich glaube, dass das konkret in uns was auslöst, dass das in uns was bewirkt. Ich habe auf dem BU-Abschlussgottesdienst vor etwa 2 Monaten schon einmal erzählt, dass Melli und ich vor unserer Zeit in Bösingfeld mal die ein oder andere komplizierte Situation mit Menschen erlebt haben. Und ich erinnere mich noch ganz gut an eine richtig blöde Begegnung. Das war vielleicht auch die schwierigste, die wir da hatten. Und da sind wir von dieser Begegnung, von diesem Treffen weggefahren mit unserem Auto danach. Und wir waren echt auf 180. Also das war echt, die Stimmung war nicht gut. Und dann haben wir nach gewisser Zeit, sind wir im Auto weggefahren und haben uns unser Auto abgestellt, haben uns hingesetzt und wir haben tatsächlich in diesem Auto für Vergebung gebetet, dass wir vergeben können. Wir haben das nicht gemacht, weil wir so tolle Christen sind und immer alles richtig machen, sondern weil mein Mentor mir das empfohlen hatte, denn ich selber wäre nie auf diese Idee gekommen, diesen Menschen vergeben zu wollen mit dem, was wir direkt gerade vorher erlebt hatten. Aber wir haben das umgesetzt. Wir haben um Vergebung gebetet, auch wenn wir uns überhaupt nicht danach gefühlt haben und uns das überhaupt nicht wollten, vielleicht auch in dem Moment. Aber wir haben es gemacht und ich glaube, dass es gut war. Wir haben Vergebung ausgesprochen und es hat sich nicht alles sofort gebessert. Es war nicht so, dass wir sofort ganz anders über diese Menschen denken konnten, dass wir sofort so Heilungsströme irgendwie großartige erlebt hätten. Aber nach und nach hat Gott es geschenkt, dass wir das loslassen konnten, dass wir das abgeben konnten. Es ist nun mal so, dass Vergeben richtig, richtig schwer sein kann. Gerade wenn Menschen uns wirklich oft was antun. Aber dass es möglich ist, das zeigt unter anderem David. David, der Vergeber. Er ist ein schillerndes Vorbild daran, für uns in der Bereitschaft, anderen Menschen zu vergeben. Und ich bin überzeugt, dass Gott das segnet. Wenn wir wirklich anderen Menschen vergeben wollen, dann hilft er uns, dann segnet er das, dann steht er uns bei. Und deshalb ist meine erste Aufforderung an dich heute, dass du da, wo noch etwas aussteht, aktiv vergibst. Dass du den Schritt gehst, die Vergebung suchst und umsetzt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass dir gerade vielleicht irgendwie eine Person oder irgendeine Situation in den Kopf kommt. Ich will dir konkret Mut machen, geh das Thema an und mach's am besten noch heute. Denn ich kenne mich, wenn ich es nicht am gleichen Tag mache, wo es mir einfällt, mache ich es oft noch lange nicht. Das ist mein erster Punkt. David, der Vergeber, lasst uns vergeben. Für den zweiten Punkt für heute möchte ich den Dialog von dem Boten mit David nochmal etwas näher anschauen. Diesen Punkt habe ich überschrieben mit David, der Loyale. Denn bei näherem Hinsehen dieser Geschichte wird deutlich, dass der Bote ziemlich hinterlistig gehandelt hat. David aber hat es durchschaut. Und da möchte ich jetzt mal ein bisschen reingehen und nach schauen, warum das so ist, dass dieser Bote hinterlistig gehandelt hat. Das Ganze fängt relativ früh in diesem Predigttext an, in Vers 2. Da ist es nämlich schon sehr eigenartig, dass sich dieser Bote vor David niederwirft. Jetzt denkt man vielleicht, ist doch normal, das ist ein Zeichen dafür, dass man einem höher gestellten Ehre erweist, das Niederbeugen. Aber wir erfahren später, dass dieser Bote ein Amalekiter ist. Und gerade deshalb ist es befremdlich, weil Amalekiter waren damals Feinde von Israel. Und David ist gerade von einer Schlacht zurückgekehrt, wo er den Amalekitern einen sehr schweren Schlag versetzt hat. Das ist schon mal sehr eigenartig. Außerdem trägt dieser Bote die Zeichen der Trauer, die damals üblichen, mit Erde auf dem Kopf und so. Heute sagt man ja noch Asche auf mein Haupt, das kommt ein Stück weit daher. Ein gewöhnlicher Amalekiter würde das niemals tun, wenn ein feindlicher König gestorben ist. Warum sollte er darüber trauern? Also irgendwie musste da mehr hinterstecken. Und im weiteren Verlauf zeigt sich dann, dass der Bote sich bei David einen eigenen Vorteil verschaffen wollte, dass er Hintergedanken dabei hatte. Er kam nämlich als Erster mit der Botschaft vom Tod Sauls an und das wollte er sich zunutze machen und bei David Eindruck hinterlassen. Und das Ganze macht er auf interessante Art und Weise. Er schildert nämlich das, was geschehen ist, beziehungsweise das, was scheinbar geschehen ist. Und dabei stellt er sich schön gut dar und will sich bei David schon richtig beliebt machen. Er stellt da nämlich ein Gespräch mit Saul dar, als dieser kurz vor dem sicheren Tod stand. Er beschreibt, dass er Saul den Todesstoß gegeben hat. Er betont dabei, dass er ja zu Saul auch gesagt hätte, dass er ein Amalekiter ist. Deshalb durfte er Saul umbringen. Für einen Israeliten ist es nämlich undenkbar gewesen, Hand anzulegen an den Gesalbten Gottes. Der König ist der Gesalbte Gottes gewesen. Kein Israelit durfte ihm den Todesstoß versetzen. Das war gültiges Recht. Seine eigentliche Absicht, die nach und nach immer weiter deutlich wirkt, zeigt sich dann spätestens, wo er diese Königsinsignien zu David abgibt und auch noch zu ihm sagt, mein Herr. Also so nach und nach schreitet das voran, dass immer deutlicher wird, der hat Hintergedanken. Doch David, dem dämmert so langsam, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Und deswegen fragt er wohl nochmal in Vers 13, woher stammst du? Oder woher bist du? Eigentlich ergibt diese Frage keinen Sinn von David. Der Bote hat gerade eben erzählt, dass er ein Amalekiter ist. David wusste eigentlich seine Herkunft. Aber irgendwie merkte er, das passt nicht. Ein Amalekiter, der aus dem Heerlager von Saul entkommen sein soll, das hatte er gesagt. Und als Amalekiter ist es entweder so, man kämpft gegen Saul, gegen den König von Israel, oder man entfernt sich mal ganz weit von dem Schlachtfeld, wenn die Israeliten und die Philister aufeinanderstoßen. Ein Amalekiter hatte dann nichts verloren. Aber durch die Antwort, die der Amalekiter dann gibt, wird David dann endgültig klar, was da läuft. Der Bote ist der Sohn eines amalekitischen Fremdlings. Mit anderen Worten, er ist ein Schutzbürger, also ein Flüchtling in Israel. Und damit hatte er zumindest im Alltag die gleichen Rechte wie ein Israelit. Er war also kein klassischer Amalekiter, sondern er war vielmehr dem Gesetz Israels verpflichtet. Er war kein Amalekiter, sondern vielmehr irgendwo auch ein Israelit. Er war Israel zugehörig. Damit galt das gleiche Gesetz, was für Israel gilt, auch für diesen Amalekiter. Für diesen Israeliten amalekitischer Herkunft, so. Und deshalb war es für den Boten, genau wie für alle anderen Menschen in Israel, absolut verboten, Hand anzulegen an König Saul. Entsprechend reagiert David auch. Das, was vielleicht auf den ersten Blick etwas eigenartig klingt. Wie hast du dich nicht gefürchtet, deine Hand an den Gesalbten Gottes auszustrecken? In diesem hebräischen Begriff, gefürchtet, hier rot markiert, da schwingt mit, dass es darum geht, Gott zu fürchten. Gottesfürchtig sein heißt, den Weg des Guten zu gehen und den Weg des Bösen zu meiden. Und 1. Samuel 31, Vers 4, der Vers, der da schon dran steht, der bestätigt das. Da nämlich ist der Waffenträger von Saul, der es wiederum richtig macht. Der sagt Folgendes, oder da sagt Saul zu seinem Waffenträger, zieh dein Schwert und durchbohre mich damit, damit diese Unbeschnittenen nicht kommen und mich durchbohren und ihren Mutwillen mit mir treiben. Sein Waffenträger aber wollte nicht, denn er fürchtete sich sehr. Da nahm Saul das Schwert und stürzte sich hinein. Dieser Vers ist der Bericht, wie das wirklich abgelaufen ist mit dem Tod von Saul, im Kapitel vorher. Der Waffenträger fürchtete sich sehr, weil er wusste, das darf er nicht, egal wie die Situation ist. Und auf diesem Hintergrund ist die Situation, ist auf diesem Hintergrund, ist die Reaktion von David auch die einzig richtige. Wer an den Gesalbten des Herrn Hand anlegt, der darf nicht am Leben bleiben. Völlig eindeutige Sache. Und dann bei den Boten ist es eben so gewesen, dass er heimlich die Hoffnung hatte, dass er durch seinen Bericht David gefallen würde. Er wollte sich einen Vorteil bei David verschaffen, um vielleicht dann zukünftig bei dem neuen König von Israel, das ist dem Boten wohl bewusst gewesen, irgendwie eine gute Position zu haben, eine gute Startposition oder vielleicht befördert zu werden an den Königshof, keine Ahnung. Er war auf seinen eigenen Vorteil aus. Und dadurch, dass er auf seinen eigenen Vorteil ausgewiesen ist, war er illoyal. David hingegen ging es nicht zu seinem eigenen Vorteil, sondern er war zu 100% loyal. 100% loyal gegenüber dem König, 100% loyal gegenüber dem Gesetz Gottes. Das tut er trotz des schlechten Umgangs von Saul ihm gegenüber. Und das ist beeindruckend. Und ich finde, dass sich hier der entscheidende Unterschied zeigt zwischen David und dem Boten. Denn wer nur auf den eigenen Vorteil bedacht ist, der ist nur begrenzt loyal gegenüber anderen. Wer aber bereit ist, auf eigene Vorteile zu verzichten, der kann auch über das eigene Wohlbefinden hinaus loyal sein. Und das ist David gewesen. Und damit bin ich bei der zweiten Frage, die ich dir heute in diesem Gottesdienst stellen möchte, ist, wie leicht fällt es dir, auch mal auf den eigenen Vorteil zu verzichten? Wie wichtig ist dir das, wie du selber bei wegkommst? Denn jeder hat in seinem Leben gewisse Positionen, wo Loyalität eine große Rolle spielt. Loyalität gegenüber der Familie, Loyalität gegenüber dem Chef, Loyalität auch gegenüber der Regierung, ist ja gerade ein heikles Thema, Loyalität gegenüber dem Trainer, dem Lehrer oder gegenüber Gott. Und manchmal ist das nicht einfach, weil Menschen Dinge anders wollen als wir. Wenn Menschen, die Entscheidungen treffen, anders machen, treffen, als wir sie fällen würden. Also wenn die Eltern das anders machen, als ich das Kind das will. Als wenn der Chef das anders macht, als wenn ich das Angestellte das will. Aber es hilft nichts. Dann sind wir in unserer Rolle mitunter auch mal gefordert, einfach loyal zu sein und es mitzutragen. Und ich muss bei diesem Thema Loyalität auch immer und immer wieder auch an den Fußball denken. Ich als Spieler, der Trainer hat das Sagen, nicht ich habe das Sagen. Wenn der Trainer anders aufstellt, als ich das will, dann ist das egal, was ich denke, ich muss mich daran halten. Wenn der Trainer mich in der Abwehr spielen lässt, obwohl ich im Mittelfeld spielen will, dann ist das egal, ich muss in der Abwehr spielen und da mein Bestes geben. Das ist meine Aufgabe dann. Wenn der Trainer mich nicht aufstellt, dann sitze ich halt auf der Bank und muss dann mein Bestes geben, wenn ich reinkomme. So ist das. Es ist meine Verantwortung, in meiner Position dann das Beste draus zu machen. Alles andere wäre nicht loyal, wäre ich orientiert. Das wäre nur auf meinen eigenen Vorteil aus. Und wäre letztlich auch schlecht für mich und natürlich auch in so einem Fall für so eine Mannschaft. Und deshalb möchte ich dich heute hier in diesem Gottesdienst zu einem loyalen Lebensstil ermutigen. Ein Lebensstil, wo der eigene Wunsch nicht das höchste Gut ist, sondern wo Loyalität eine größere Rolle spielt als die eigenen Vorteile. Vielleicht fällt dir ja gerade dein Chef oder dein Lehrer oder wer auch immer ein, wo dir das schwerfällt. Und es geht ja auch nicht um Blauäugigkeit oder um sturen Gehorsam und immer alles mitzumachen. Es gibt auch Situationen, da muss man mal anders handeln, das ist klar. Aber was nicht der Maßstab sein darf, ist der eigene Vorteil. Sondern der Maßstab sollte eine Loyalität sein, die über den eigenen Vorteil hinausgeht. Deshalb möchte ich dich mit diesem zweiten Punkt heute zu einem loyalen Lebensstil ermutigen, denn ich bin davon überzeugt, wenn wir das umsetzen, dann ehren wir Gott damit, so wie David es auch getan hat. David, der Loyale. Und damit komme ich auch schon Richtung Ende meiner Predigt, möchte noch einmal kurz die wesentlichen Punkte an dieser Stelle zusammenfassen. Die beiden Punkte, wo David uns ein richtig, richtig großes Vorbild ist. Und das eine ist, wo er charakterlich uns ein großes Vorbild ist, David der Vergeber. Er ist ein Vorbild für uns in Sachen Vergebungsbereitschaft. So konnte er wiederum unvoreingenommen gegenüber Saul agieren, gegenüber Saul handeln. Finde ich für mich unglaublich, unvorstellbar. Der Mann, der ihn mehrfach umbringen wollte, wie er so ihm begegnen konnte. Deswegen möchte ich auch dich ermutigen, ein Vergeber zu sein, wie David es war. Denn ich bin auch überzeugt, dass das letztlich der Schlüssel ist, der uns auf Dauer frei machen kann. Und das Zweite ist eben David der Loyale, der Bote, der war auf den eigenen Vorteil bedacht. Aber David ging es nicht um seinen eigenen Vorteil, sondern David war loyal. Und deswegen will ich dir auch Mut machen, dass du es wie David machst, deinen eigenen Vorteil hinten anstellst und dich für die Loyalität entscheidest. Und zum Schluss muss ich zugeben, dass mich dieser Bibeltext noch einmal ganz neu ins Staunen gebracht hat über diesen Charakter von David, über diesen wirklich sehr starken Charakter. Sein Vorbild halte ich für absolut nachahmenswert. David, der Vergeber, David, der Loyale. Lasst es uns ihm nach bestem Wissen und Gewissen nachmachen. Gott segne uns dabei. Amen.